Herzlich willkommen zur neuesten Folge von Viel Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Tim und mit dabei sind natürlich meine wunderbaren Co-Hosts Tom und Simon. Und in der heutigen Folge möchten wir mal wieder etwas politischer werden. Und zwar diskutieren wir heute das Demokratiefördergesetz, das der Bundestag für Deutschland beschlossen hat. Das Ganze ist aus dem letzten Jahr und es wird dann in der nächsten Zeit immer mehr Einfluss auch auf unser akutes Leben in Deutschland üben. Und um das Ganze mal ein bisschen in Kontext zu setzen, möchten wir heute mal drüber reden und das Ganze vorstellen. Und natürlich, wie es für diesen Podcast sein muss, möchten wir auch Kritik üben. Also, ich lese mal vor aus dem Infopapier des Demokratiefördergesetzes vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 14.03.2023. Mit dem Demokratiefördergesetz werden wir den zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren, Organisationen und Verbänden den Rücken stärken, die sich für die Demokratie und gegen deren Feinde einsetzen. Wir werden verlässlich Maßnahmen zur Demokratieförderung, Vielfaltgestaltung, Extremismusprävention und politischen Bildung längerfristiger, altersunabhängiger und bedarfsorientierter fördern. Soweit also die Kernaussage dieses Gesetzes. Und ja, was mir jetzt erstmal in den Sinn kommt, ist grundsätzlich würde ich sagen, der Text klingt doch gut. Ja, das klingt doch gut. Das klingt, als würde da jemand schauen, dass es uns allen besser geht. Irgendwie habe ich aber nicht das Gefühl, dass das ist, was dann auch im Paket geliefert wird. Und ich glaube, dieser Gedanke wird von einigen Menschen geteilt und wir möchten jetzt mal darauf eingehen, was denn da so Risiken sein könnten, die wir da sehen und das Ganze mal ein bisschen differenzierter betrachten.
Wir hoffen natürlich nicht, dass das Einfluss auf das Leben von uns jetzt persönlich nimmt oder auf das Leben von vielen Menschen, weil schließlich geht es ja hier um die Prävention von undemokratischen Strömungen oder von generell extremistischen Strömungen in der Gesellschaft. Und wer möchte schon gerne Teil einer solchen verpönten Gesellschaftsgruppe sein? Allerdings ist die Zielsetzung, die hier formuliert wurde, auch so gehalten, dass sehr, sehr viele Schlagwörter darin untergebracht worden sind, die positive Konnotationen haben bei vielen Menschen. Generell auch immer, wenn man Demokratie schreibt in irgendetwas, dann denken die meisten Leute schon, okay, das ist das unumstößliche Gute in der Welt. Insofern muss es ja auch berechtigt sein, dass wir jetzt hier eine Förderung davon irgendwie auf den Weg gebracht haben. Frage ist ja, muss eine Demokratie innerhalb einer Demokratie noch weiter gefördert sein? Die gängige Gesellschaftsform, auf die wir uns ja alle geeinigt haben, ist ja schon die Demokratie. Was wird denn jetzt hier noch gefördert? Offensichtlich geht es ja eher darum, dass man wirklich Strömungen bekämpft, die antidemokratisch sind, die als antidemokratisch aufgefasst und gewertet werden oder die demokratischen Bestrebungen entgegenstehen. Das wäre die aggressiver formulierte Variante der Zielsetzung, würde ich mal behaupten, als jetzt eher so eine Art Bildungsanschein zu erwecken.
Ich glaube, das ist genau das Richtige. Man könnte jetzt mit sehr, sehr böser Zunge sagen, dass man, na, also wie gesagt, Tim, ich gebe dir vollkommen recht, das klingt erstmal fantastisch und auch wenn man jetzt zum Beispiel die Maxim von dir, Tom, annimmt, zu sagen, okay, ich meine, klar, das ist das, was viele Leute sagen, Demokratie ist das Nonplusultra, das haben wir auch schon angesprochen, dass eben heutzutage eine Meinung herrscht, dass Demokratie unangreifbar ist, ja, dass sie das alles, wo man diesen Titel dran klatschen kann und den vielleicht auch sogar gerechtfertigt dran klatschen kann, unangreifbar ist, weil man sonst eben das Fundament unserer modernen Gesellschaft angreifen würde. Und ich glaube, das allerdings ist das, was man, das ist das, der Ansatz, der Demokratie an sich am meisten schaden und schwächen kann, wenn man eben so denkt. Und ich möchte jetzt nicht die Demokratie an sich kritisieren, sondern einfach sagen, dass man denkt, dass sie unangreifbar ist. Und nochmal, um zurückzukommen mit dem, was ich angefangen habe, manche sehr bösen Zungen könnten jetzt natürlich behaupten, dass eben dieses Gesetz so umgesetzt werden kann, dass man sagt, nun gut, das ist halt einfach was Partisanisches, was ich hier umsetzen kann. Also ich sage, okay, alles, was jetzt nicht meiner Meinung entspricht, ist antidemokratisch. Und meine Meinung ist jetzt halt beispielsweise auf dem politischen Spektrum irgendwo geartet. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt egal, ob das links, rechts, Mitte oder was weiß ich ist. Es geht mir darum, dass eben keiner dieser politischen, auf dem politischen Kompass für sich beanspruchen kann, sagen kann, das, was du sagst, das darf man nicht machen. Ja, also, aller, hey, du sagst, keine Ahnung, ich möchte jetzt nicht deine, das, was du vorgeschlagen hast, dein Gesetzesentwurf, oder das, was ihr bei euch im Lager, diskutiert, das halte ich für antidemokratisch. Oder wenn ihr irgendwelche, ja, und das ist, glaube ich, das, was man heutzutage am häufigsten sieht, wenn es irgendwelche Gesetzesentwürfe gibt und dann gibt es Kritik aus dem anderen Lager, dann sagt man, oh, das ist antidemokratisch. Und das ist natürlich meiner Meinung nach eine sehr, sehr gefährliche Auslegung dessen, denn dadurch verliert natürlich das Konzept des Antidemokratischen, also wirklich gegen die Institution der Demokratie etwas Geleitetes, alles so zu bezeichnen, verliert damit natürlich komplett an Gewicht. Ne? Also wenn auf jetzt einmal alles, auch wenn es nur Kritik an irgendeinem Gesetzesentwurf ist, die vielleicht auf irgendwelchen Grundlagen sogar sehr gerechtfertigt ist, als antidemokratisch bezeichnet wird, halte ich als einen sehr, sehr gefährlichen Ansatz, der für mich wahrscheinlich auch irgendwo einen Slippery Slope-Argument wahrscheinlich auch mit sich zieht.
Das ist genau der Punkt. Ja, wir müssen berücksichtigen, dass es sich ja hier um tatsächliche Gesetzesentwürfe handelt. Und so breitläufige Formulierungen in Gesetzen sind natürlich immer ein zweischneidiges Schwert. Und das wird an der Stelle hier, also das muss an der Stelle hier von uns einfach kritisiert werden, dass es hier zu breit formuliert ist. Weil genau das Problem, was Simon eben angesprochen hat, hier in den Vordergrund rückt, ohne dass man das direkt rauslesen kann. Weil auch ein wichtiges Wort, was weiter unten in diesem Dokument die Zuschauer, die das per Video sehen können, das im Screensharing von Tom angucken, ein sehr wichtiges Wort, was mir da auch eingefallen ist, ist zum Beispiel Wissenschaftsleugnung. Ich möchte jetzt an der Stelle gar nicht sagen, dass es diesen ja, Gedankenethos, Wissenschaft zu leugnen, nicht gibt. Ja, den gibt es auch allemal. Und es gibt viele Leute, die die Wissenschaft leugnen, um irgendwelche abstrusen Ideen zu verbreiten. Man möchte an flache Erde denken oder was weiß ich, was einem da als erstes einfällt. Also es gibt genug lächerliche Beispiele dafür. Was aber nicht lächerlich ist, ist scharfe Kritik an herrschenden wissenschaftlichen Meinungen zu üben, aufgrund von bestimmten, vielleicht auch rational logischen oder eben anders empirisch generierten Erkenntnissen. Und das sind Dinge, die müssen wir zulassen. Und das ist die wichtigste Grundlage der Demokratie, dass wir neue Ideen, die auf gutem Fundamente stehen, immer irgendwie anhören müssen, weil nur der Austausch und der Marktplatz der Ideen sozusagen gewährleisten kann, dass unsere Demokratie uns auch ein gutes Gesellschaftsergebnis liefert. Und das ist ja letzten Endes auch das, was ich denke, was wir gesellschaftlich die letzten Jahrzehnte beobachtet haben. Wir haben mit der Demokratie das mit Abstand am besten funktionierende Gesellschaftssystem der letzten Jahrtausende und es funktionierte nichts besser als das, was wir jetzt haben. Aber wir haben natürlich auch massivsten gesellschaftlichen Verfall und gesellschaftliche Degradation auf der individuellen Ebene, wo viele Menschen sich mit dem politischen Kontext und mit der gesamtgesellschaftlichen Situation einfach überhaupt nicht mehr auseinandersetzen. Ich möchte nicht sagen, dass diese Menschen dumm sind oder asozial oder sonst irgendwas, aber ich möchte sagen, dass diese Menschen sich aus dem Geschehen herausnehmen und das oft auch eine aktive Entscheidung der gleichen Menschen ist. Und das halte ich für eine große Gefahr, weil sobald es mal einen groß genugen Anteil der Menschen gibt, denen das alles scheißegal ist, was in Anführungsstrichen die da oben machen, wird es dazu führen, dass Gesetze entstehen, die gut klingen und die immer breiter formuliert werden und die dann letzten Endes einfach nur ausgenutzt werden können von Menschen in Machtpositionen, um Menschen, die das kritisieren, eben den Mund zu verbieten bzw. die Plattform zu nehmen. Und ich weiß nicht, ob unser Podcast jetzt da scharf genug Kritik überhaupt üben würde, um relevant zu werden. Aber ich glaube, das allgemeine Gedankengut, dass man das kritisieren sollte, oder kritisieren sollen dürfte, das muss meiner Meinung nach unangreifbar bleiben.
Ich denke, was jetzt hier in diesem Gesetz formuliert ist, das bezieht sich nicht unbedingt darauf, dass konkrete Gesetzesvorhaben kritisiert werden. Das ist, denke ich, noch das, was auch diejenigen, die das auf den Weg gebracht haben, im Kopf haben, was absolut Teil der Partizipation am demokratischen Prozess ist. Allerdings stehen hier, und da hast du ja jetzt schon drauf angespielt, bei den Hintergründen des Vorhabens einige Schlagworte mit drin, die sind etwas schwieriger. Wissenschaftsleugnung ist auf jeden Fall schwierig, weil wer bestimmt, was Wissenschaft ist? Wir haben da jetzt schon ein paar Folgen zu produziert, wie Wissenschaft eigentlich als Begriff gewertet werden müsste. Insofern, Wissenschaftsleugnung ist ein Prozess, der Teil der Wissenschaft ist. Es nennt sich Falsifizierbarkeit. Du musst erstmal Dinge leugnen, wenn du Wissenschaft betreiben willst. Sonst kannst du ja gar keine Hypothesen angreifen. Aber ist ja auch egal. Was halt auch ein problematischer Begriff ist, ist Desinformation. Desinformation ist irgendwie ein sehr breit auffassbarer Begriff. Was ist eine Desinformation? Ist eine absichtliche Falschinformation? Wer bestimmt, was jetzt eine Falschinformation ist? Im Rahmen dieses Gesetzes gibt es ja zwei Teile. Also einmal will die Regierung ja selber Strukturen schaffen, die da agieren und die tätig werden, die finanziert werden auch. Und auf der anderen Seite werden halt gezielt zum Beispiel NGOs finanziert, die dann diese Aufgaben übernehmen, also die halt als Beobachtungsorgane irgendwie tätig sind, die aufklären, die vielleicht auch investigativ irgendwie tätig sind. Läuft man da nicht Gefahr, dass diese NGOs zum Beispiel aus ihrer eigenen Weltanschauung heraus bestimmen, was jetzt unter den jeweiligen Schlagworten zu verstehen ist und was dementsprechend auch dann als solches gewertet wird? Ich meine, da steht natürlich auch drin, das wird alles wissenschaftlich begleitet und wird geguckt, wie die Ergebnisse sind des Ganzen. Ich frage mich nur, ist das so einfach machbar, da Weltanschauung und tatsächliche Bedrohung voneinander zu trennen?
Ich glaube eben nicht. Man muss wirklich hier nochmal drauf eingehen, wenn du auch gerade sagst, irgendwas muss wissenschaftlich belegt werden und ich möchte irgendwas wissenschaftlich belegen, um zu sagen, das ist dann beispielsweise eine Falschinformation, eine Desinformation. Welche Wissenschaft? Ja, du hast schon vorhin gesagt, es geht ja eigentlich darum, okay, wenn ich sage, ich leugne Wissenschaft, dann sind die wenigsten ja, dass sie zum Beispiel die wissenschaftliche Methode, wie du vorhin schon gesagt hast, der Falsifikation leugnen, sondern dass sie einzelne beispielsweise Studien leugnen. Ja. Und was Tim vorhin angesprochen hat, nämlich, dass Studien, und das setzt auch mein Addon darauf, heutzutage zu sehr großen Teilen aus der Empirie abgeleitet werden. Ne? Dass ich Ergebnisse habe, die schauen sich einen gewissen Umstand an, im Kleinen, ne? Die Induktion, ich beobachte ein paar Sachen, beobachte ein gewisses Sample, eine Stichprobe und versuche da Eigenschaften auf das große Ganze abzuleiten. Und natürlich kann da extrem viel falsch laufen. Ja? Also ich habe beispielsweise vielleicht weitere Einflussfaktoren, die mit hinzukommen. Vielleicht habe ich noch nicht genug Beobachtungen, was dazu führt, dass wenn ich noch eine weitere Beobachtung hinzufüge, dass ich das Ergebnis, was ich mir erhofft habe, im besten Fall natürlich nicht erhofft habe, sondern was ich bekommen habe, sich komplett verändert, ja, also dass dann irgendwelche Präasymptotik-Fälle, ich meine, da müssen wir überhaupt nicht drauf eingehen. Was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, es ist sehr, sehr schwierig, wenn ich sagen möchte, ich habe die Wissenschaft, die allerdings nur auf empirischen und induktiven Methoden basiert. Ich will es halt nicht gar nicht die induktive oder empirische Methode an sich in den Dreck ziehen, nein, ich glaube, man muss nur vorsichtig sein, welche Ergebnisse und welche Resultate man daraus zieht. Ja? Also ich kann auch irgendwie eine Studie haben, die hoch statistisch signifikant ist, aber auch da gibt es extremst viel Heckmeck und Schabernack, den man damit treiben kann, um beispielsweise Leute, die vielleicht nicht, und dazu muss man schon extremst gebildet sein in den jeweiligen Methoden, sehen, dass beispielsweise hier sowas betrieben wurde. Ne? Und dementsprechend kann ich die Leute auch in das Licht führen. Und so wird es jetzt auch mal auf den Punkt zu kommen, den du gesagt hattest. Wenn ich jetzt sage, okay, darauf basierend kann ich jetzt irgendwie sagen, das ist Desinformation oder sowas. Ja, gut. Und wenn ich jetzt sage, ich zweifle deine Studie an aus Grund XYZ, bin dann auf einmal Wissenschaftsleugner, dann finde ich das ehrlich gesagt sehr, sehr, ich finde das fast schon beleidigend. Ja? Also manche Leute wissen das vielleicht, ich mache gerade meine Promotion tatsächlich auch in einem empirischen Feld. Also ich will, glaube ich, einfach nur sagen, damit hier muss man wirklich sehr stark darauf achten, wie man das Ganze angeht. Ja? Und im Genauen meine ich damit das Problem, dass was hier Wahrheit ist und was nicht. Ich glaube, man versucht eben eine Welt, die sehr, sehr stark subjektiv ist, in den objektiven Rahmen reinzupressen. Und dieser objektive Rahmen ist wahrscheinlich einer, der für eine Minderheit der Bevölkerung als subjektiv richtig erscheint und aber für wahrscheinlich die Mehrheit als subjektiv falsch erscheint. Und dadurch aber, dass ich sage, es ist objektiv, es ist die Wahrheit, wenn ich das versuche so zu propagieren, dann, ich weiß nicht, das sitzt überhaupt nicht richtig mit mir.
An der Stelle für diesen Text, weil du sagst, das sitzt nicht richtig mit dir, denke ich, haben wir aber noch mehr Schlagwörter, die da interessant sein könnten, jetzt zu diskutieren. Also ich stimme dir zu mit Richtung Desinformation und Wissenschaftsleugner und ich glaube, dass das ehrlich gesagt so eindeutig dämlich ist, wenn man solche Sachen da gesetzesmäßig angreift, dass wir das vielleicht gar nicht weiter groß diskutieren müssen, weil die Meinung dafür, glaube ich, recht ähnlich ist unter uns und bei allen Zuschauern, die ihr Gehirn eingeschalten haben, müsste da eine große Schnittmenge entstehen. Deswegen denke ich, können wir vielleicht auch auf die vielleicht umstritteneren Begriffe, also wenn ich das jetzt hier durchlese, dann sehe ich, zu Angriffen auf unser gesellschaftliches Miteinander gehören unter anderem. Und dann kommt die Auflistung und da stehen jetzt so Sachen drin wie Antisemitismus, Islamfeindlichkeit, Queerfeindlichkeit, Sexismus etc. Und was ich mich jetzt frage ist, wir können das mal durchspielen. Ich mache jetzt mal ein paar Aussagen und dann diskutieren wir, ob diese Aussagen bereits in diese Felder fallen wird. Das könnten wir mal ausprobieren. Also ich sage jetzt, mir sind alle Menschen, die ihre religiösen Überlegungen über ein verfassungsrechtliches Grundlagenwerk stellen, sind mir suspekt und ich finde diese Menschen unsympathisch und möchte eigentlich nicht, dass die im gleichen Land leben wie ich. Wie bewerten wir jetzt diese Aussage? Desinformation und Wissenschaftsleugnung ist es ja nicht, weil es ja eine subjektive Meinung ist. Also es geht ja jetzt dann mehr Richtung Hass im Netz, steht ja auch da drin. Ist das jetzt Hass im Netz, wenn ich das sage? Ist das vielleicht sogar Antisemitismus? Weil ich weiß gar nicht, wie ist das? Bei Juden ist das ja auch. Für Christen gibt es da überhaupt keinen Begriff drin in dem Gesetz. Und dann halt noch islamfeindlich. Ist das jetzt schon antisemitisch oder islamfeindlich?
Also dadurch, dass du die Aussage sehr offen formuliert hast, muss man dir ja erstmal implizit unterstellen, wen du gemeint hast. Du sagst jetzt einfach erstmal, okay, religiöse Gruppierungen, die religiösen Gesetzestexte oder die Bestimmungen ihrer Religion über die Bestimmungen der Gesellschaft stellen, in der sie leben, die sind für dich nicht Teil der Gesellschaft, in der du leben möchtest. Und damit ist es ja erstmal nur eine Allgemeinaussage über alle Gruppierungen, die da ungefähr reinfallen könnten. Ich meine, das können ja auch Sektierer sein zum Beispiel, die da reinfallen.
Sind es auch, definitiv.
Und somit.
Aber die haben ja kein eigenes Wort. Also Sektitismus gibt es ja da nicht drin.
Nee, also ich meine, du hast ja auch einen interessanten Punkt angesprochen, dass Antichristianismus, ich weiß gar nicht, ich glaube, dafür gibt es gar keinen Begriff, müsste ich mal googeln vielleicht, das taucht da drin gar nicht auf. Ich denke mal, weil es als Mehrheitsgruppe gewertet wird. Ich denke, was wir hier sehen, ist eine Bestrebung für vielleicht Minderheitenschutz und dann noch, ja gut, Frauenfeindlichkeit. Frauen sind jetzt keine Minderheit, Frauen sind global gesehen eine Mehrheit. Ja, schwierig. Also ich weiß nicht genau, wonach das da ausgewählt worden ist. Ich denke aber, wenn man dir eine gewisse Böswilligkeit unterstellen wollen würde, dann wäre das tatsächlich vielleicht ein Fall von Hass im Internet, würde ich jetzt mal sagen.
Also ich würde sagen, dein Urteil jetzt ist gar nicht so unrealistisch. Auf der anderen Seite würde ich aber auch mit dem gesunden Menschenverstand denken, die Aussage, die ich davor getätigt habe, wäre meiner Meinung nach absolut keine Hassaussage, sondern einfach eine Meinung, eine Präferenz.
Man muss natürlich auch mal überlegen, in welchem Rahmen wir uns hier gerade bewegen. Es geht ja um ein Demokratiefördergesetz. Es geht darum, die Demokratie zu stärken, in dem man lebt. Es geht darum, den institutionellen Rahmen, der diese Gesellschaft und das Zusammenleben in dieser Gesellschaft ermöglicht, zu stärken, zu optimieren. Wie gesagt, wir haben im Vorhinein gesagt, das ist ja auch eine der wahrscheinlich höchsten Bestrebungen, die man vielleicht überhaupt erstmal versuchen könnte. Ja?
Und, definitiv.
Dementsprechend im Rahmen könnte man dir auch sagen, das ist meine Bestrebung, die Demokratie zu fördern. Ja? Indem ich sage, Leute, die sich eben nicht anhand der demokratisch ausgemachten Regeln verhalten, finde ich nicht als Teil dieser Demokratie oder dieser Gesellschaft, die eben diese Regeln demokratisch beschlossen hat. Was natürlich wieder so ein bisschen darauf zurückläuft, wie breit dieses ganze Gesetz oder dieser Gesetzesvorschlag überhaupt formuliert ist.
Also wir haben ja jetzt einmal eine Meinung, wie Tom sie illustriert hat, dass es Hass im Netz sein könnte, und dann einmal jetzt das, was du gerade aufgebracht hast, Simon, dass es eben genau das ist, was dieses Gesetz eigentlich bestreben sollte.
Ja,
der Semantik, zumindest der Semantik halber.
Also an sich...
Das ist schon mal ein interessanter Fall fürs erste Beispiel.
An sich könntest du versuchen, Fördermittel zu bekommen durch dieses Gesetz.
Ja, dann muss ich das wahrscheinlich aber auch regelmäßig twittern. Muss ich mir noch einen Twitter-Account machen.
Lohnt sich.
Lohnt sich, ja. Nächstes Thema oder Wort, besser gesagt, was mir da jetzt auffällt, ist Frauenfeindlichkeit. Wenn ich jetzt sage, wir sind ja jetzt im Prinzip auf einer öffentlichen Plattform, wenn ich mich jetzt öffentlich äußere und sage, ich halte die Frauenquote für Schwachsinn, bin ich jetzt dann schon frauenfeindlich?
Besser formuliert wäre es wahrscheinlich, du würdest sowas sagen wie, ich halte eine Frauenquote für sexistisch, weil dann linkst du irgendwie den Gesetzesentwurf aus.
Dann habe ich es durchgedribbelt.
Ja, indem du den einen Vorwurf gegen den anderen ausspielst.
Aber das ist ein Exploit, das machen wir nicht. Wir spielen ja jetzt hier nach fairen Regeln. Also ich sage jetzt nur, ich finde eine Frauenquote bescheuert. Bin ich jetzt frauenfeindlich oder sexistisch? Kann uns eigentlich aussuchen.
Ja, also mir fällt es auch immer schwer hier zu steelmanen. Also ich würde natürlich jetzt sagen, okay, ja, wahrscheinlich eher nicht. Und ich meine, es geht ja auch darum, Chancengleichheit zu fördern, oder? Irgendwo, und ich meine, das ist vielleicht ein anderes Thema, aber gerade diese, wie nennen wir es, Quotengeschichten hat für mich nichts mehr mit Chance zu tun, sondern mit Privilegien. Und das finde ich ja immer das Interessante, diese ganzen Geschichten. Und ich finde gerade der Feminismus als solcher ist sehr, sehr, sehr interessant darin, dass man, sorry für die kleine Tangente hier, ist sehr interessant darin, dass man sagt, okay, am Anfang natürlich, ja, Gleichberechtigung, Wahlrecht und sowas, selbstverständlich. Das sind ja, also aus unserer heutiger Betrachtungsweise sind das ja fast Umstände, wo man verrückt werden könnte. Aber ich wünschte, ich könnte mich daran erinnern, es war eine Dame aus der Schweiz, die letztes Jahr an der Austrian Academy einen interessanten Beitrag gegeben hatte. Ich glaube, ist irgendeine Zeitung, ist sie sogar. Die meinte tatsächlich, ja, also man ging eben davon aus, im Feminismus zu sagen, okay, wir wollen erstmal Gleichstellung hin zu Privilegien. Und ich finde das immer sehr interessant, weil man, also Privilegien von, im Sinne, ich bin höher, also ich habe beispielsweise höhere Ausgangschancen oder sowas. Ne? Und ich finde das sehr, sehr interessant, dass man eben sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie ein Privileg, und an sich möchte man ja den Abbau von Privilegien, und da bin ich 100% dahinter. Ja? Also für mich, Gleichheit vor dem Gesetz, das ist es. Und aber jedes andere Privileg, wie auch immer geartet das ist, sollte eigentlich nicht wirklich existieren. Ne? Also man braucht schon, also ich weiß gar nicht, ob man es gut begründen kann für mich genug. Dementsprechend finde ich das sehr interessant und dann hier zu sagen, okay, deswegen ist für mich Full Circle, dass das Argument zu sagen, dass das Ganze irgendwie, dass Frauenquoten, dass frauenfeindlich ist oder so, überhaupt nicht. Also würde ich dir sagen, okay, kriegst du mir den grünen Stempel.
Schon wieder ein grüner Stempel.
Ich glaube, ich bin auch
Noch
einfach zu
bin ich
hart
safe,
getriggert.
Leute. Man ist erst bei zwei Strikes raus.
Glaube, so sieht das
Also
einfach.
ich würde mich da tatsächlich wieder eher gegenläufig positionieren, weil das sind immer zwei Betrachtungsweisen. Also einmal kann man das dem Menschen positiv auslegen und man sagt, okay, das ist einfach nur sachliche Kritik, die der üben will. Das kommt natürlich dann auch immer darauf an, wie hast du deine Message verpackt? Ja, hast du einfach plakativ gesagt, hey, das ist Schwachsinn, Punkt. Und hast nicht erklärt, warum, dann ist es deutlich einfacher für dein Gegenüber zu sagen, okay, der will einfach nur dagegen schießen, der hat gar keine Argumente, was auch immer.
Also
Wenn man
um das jetzt nochmal klarzustellen. Ich möchte die Aussage machen, ich halte die Frauenquote für Unsinn. Und ich möchte das nicht weiter erklären, sondern ich möchte nur diese Aussage machen. Und ich frage mich dann, ob das was Cancel-würdiges ist, beziehungsweise ob ich jetzt als Feind der Demokratie sozusagen gebrandmarkt werde für diese Aussage. Das ist so
Genau.
mein Interesse, weil ich möchte es ja absichtlich offen lassen. Also ich kann ja jetzt auch eine Dissertation draus machen und die ökonomischen Grundlagen beschreiben, aber dann ist es ja nicht mehr das, was man im allgemeinen Stammtischkontext noch so hören wird.
Nein, ich denke, wie gesagt, deswegen, darauf will ich heraus. Ich denke, wenn du das
Genau,
nämlich
genau.
machen würdest, du würdest sachliche Kritik formulieren, dann würde man dir das höchstwahrscheinlich positiver auslegen, als wenn du einfach nur diesen Spruch raushaust. Und weil der halt viel freier auslegbar ist, dann geht es immer darum, welchen Eindruck hat die Person, die das bewertet, von dir persönlich. Also unterstellt sie dir irgendwie Bösartigkeit oder nicht? Unterstellt sie dir nämlich eine Bösartigkeit, dann wird sie das auch einfach so abstempeln, als wäre das eine frauenfeindliche oder sexistische Äußerung deinerseits.
Das macht ja auch
Ganz
Sinn dann. Also,
bestimmt.
das macht Sinn. Aber da sehe ich jetzt wieder eine Schwierigkeit, wenn ich dir zustimmen muss und sage, das macht Sinn, weil ich glaube nicht, dass Gesetze so sein sollten, dass derjenige, der das bewerten soll, eine bestimmte Meinung hat und anhand der fällt dann das Urteil aus. Das zeigt mir jetzt, dass das zu offen formuliert ist alles, weil das ist jetzt schon wieder.
Ich glaube, das ist wie.
Simon gibt einen grünen Stempel, du gibst mir den zweiten Strike. So, was machen wir
Ja.
jetzt?
Ich meine, die Sache ist halt, okay, wir haben versucht, jetzt halt irgendwas Objektives aufzustellen, aber dann brauche ich wieder einen jemand Subjektiven, der jetzt halt sagt, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Sitzt einfach nicht richtig mit mir schon wieder.
Es ist.
Und ich meine, gucken wir uns den Punkt neue Bedarfe an. Da wird ja auch auf zwei Sachverhalte eingegangen, die als Paradebeispiel dienen, warum das jetzt nötig war, überhaupt hier ein Gesetz zu formulieren. Das ist ja quasi Hintergründe des Vorhabens, sind diese Bedarfe, die es gibt. Und da wird genannt einmal die Corona-Pandemie und einmal der Angriffskrieg aus Russland. Das sind zwei emotional hoch aufgeladene Themen, würde ich jetzt mal behaupten. Und du wirst zu beiden Themen aufgrund der Emotionalität sehr, sehr viele auch einfachere Stimmungen aus der Bevölkerung im Netz finden, zum Beispiel. Oder auch in der Öffentlichkeit generell wirst du da emotional geladene Beiträge einfach dazu finden, wenn du danach suchst. Sind die jetzt alle als Bösartigkeit zu werten? Also, wenn sich zum Beispiel okay, ich will jetzt eigentlich keine Bevölkerungsgruppe angreifen, aber sagen wir mal, ein Russlanddeutscher, ein aus Russland stämmiger, in Deutschland lebender Mensch, sich in einer vielleicht wutgeladenen Situation in einer nicht genehmen Weise zum Angriffskrieg gegen die Ukraine äußert, muss man ihm das jetzt dann als Demokratiefeindlichkeit auslegen oder kann der vielleicht im nächsten Moment ganz anders zu der Sache stehen, als jetzt in dem Moment, in dem er die Aussage getroffen hat? Und klar kann man dann sagen, okay, dann kann der sich ja hinstellen und kann das revidieren und kann sagen, hey Leute, tut mir leid, dass ich das gesagt habe. Oder er kann den jeweiligen Beitrag löschen, er kann das Posting löschen. Allerdings sind das so viele Voraussetzungen für konformes Handeln, die da getroffen werden, dass man schon sich fragen kann, ist das als allgemeingültig übertragbar? Muss sich dann jeder so reflektiert verhalten? Was ist mit Menschen, die gar nicht so reflektiert sind? Müssen die es dann werden? Also machen wir dann auch so Achtsamkeitstraining? Ist es Teil dieses Demokratiefördergesetzes, dass wir jedem, ich fände es gut, wenn wir das machen würden, dass wir jedem Menschen beibringen, hey, reflektier dein Handeln nochmal, vielleicht kannst du dich nochmal anders dazu äußern. Weil ich halte es für relativ unrealistisch. Und ich denke, viele Menschen treffen gerade bei emotionalen Themen oft Aussagen, die sie später nicht mehr so treffen würden. Aber dieser Prozess, sich nochmal hinzustellen, zu sagen, hey, da lag ich falsch oder hey, da habe ich mich irgendwie im Wort vergriffen, das verlangt einem auch sehr viel Größe ab. Und das ist nicht jedem Menschen zu jedem Zeitpunkt seines Lebens immer gegeben, dass er das kann. Dass man sich da hinstellt und das nochmal revidiert, was man da vom Stapel gelassen hat. Und ist es dann immer tatsächlich gleich so zu werten, dass es unter eins der oben genannten Schlagworte fällt?
Also für mich jetzt im ersten Instinkt, wie ich das lese, ja.
Mhm. Würde ich so sehen, ja.
Und das finde ich jetzt auch nicht gut, dass das so ist. Aber ich sehe da jetzt tatsächlich ein klares Ja.
Und du hast vorhin auch schon angesprochen, es kommt sehr häufig auf den Kontext an. Natürlich, wenn es irgendwie wutgeladen ist oder so, könnte man sagen, okay, das sind dann vielleicht irgendwie deine innersten Triebe, das ist wirklich das, was du von der Situation hältst und was du denkst, dass wirklich die Wahrheit ist, und in deinem emotionalen Zustand ist dir eben rausgerutscht, was du wirklich in deinem inneren Tiefsten erkennst, und du konntest jetzt halt dir irgendwie nicht die Maske aufsetzen, und jetzt halt haben wir sozusagen rausgekitzelt, wir haben dich so hart getriggert, bis du endlich die Wahrheit rausgespuckt hast, könnte man so sagen, aber häufig ist es natürlich auch sehr, sehr kontextabhängig, ja, dann werden irgendwelche Sachen komplett rausgeschnitten aus dem, was sie eigentlich bedeuten sollen, ne? Und dann kommt es natürlich dazu, dass ich irgendjemanden was sagen lassen kann oder ihn so darstellen kann, als ob er jetzt irgendwas gesagt hätte oder von sich gegeben hätte, was vielleicht komplett aus dem Kontext rausgenommen ist. Oh, ich glaube, das ist natürlich auch sehr, sehr gefährlich.
Okay, nächstes Beispiel, Queerfeindlichkeit. Das wird jetzt auch interessant. Ich sage, lass mich kurz nachdenken. Wenn wir solche Veranstaltungen wie den Christopher Street Day haben, finde ich es absolut nicht in Ordnung, wenn Leute da dann nackt rumlaufen oder irgendwelche Fetischparaden in der Öffentlichkeit. Finde ich absolut nicht in Ordnung. Bin ich jetzt queerfeindlich?
Ich glaube, hier wird sich so eine Art Muster einstellen. Ich denke mal, wenn die Person, die jetzt deine Aussage bewertet, eine ist, die gerne ihren Fetisch auf die Straße tragen würde, dann würde die sich davon angegriffen fühlen, wäre gleichzeitig vielleicht auch Teil der queeren Community und würde das dann als Queerfeindlichkeit auffassen. Aber die Frage ist, ist das nicht ein sagbarer Raum der Meinungsfreiheit?
Ich meine, du könntest natürlich auch so formulieren, sagen, dass Leute einfach beispielsweise, und ich meine, dagegen haben wir Gesetze an sich, ja, halt kein indecent exposure, also jetzt nicht mich hier nackig auf die Straße stellen kann. Ich meine, das gibt es ja eigentlich schon als Gesetz, und das ist jetzt nichts, erstmal ist es ja auch nichts Diskriminierendes. Ne? Das betrifft ja alle Leute. Und wenn jetzt halt natürlich irgendjemand das so auffasst, dass diese Leute, diese queeren Leute das explizit sehr häufig machen oder machen wollen, dann ist es ja, also kommt es natürlich auf den Kontext drauf an.
Also dieses Mal, glaube ich, sind wir tatsächlich eher Richtung, das ist noch nicht queerfeindlich.
Ich glaube, ein besseres Beispiel ist hier auch zu sagen, wahrscheinlich gibt es ja, trifft es wahrscheinlich, ich weiß nicht, vielleicht auch da rein, eben das ist eine Debatte, die doch schon recht häufig in der Öffentlichkeit geführt wurde, ob beispielsweise Transathleten, also Menschen, die früher mal Männer waren und jetzt sich als Frauen oder als weiblich identifizieren, dann eben in beispielsweise Frauenmannschaften oder Frauenteams oder Frauen auf der Seite der Frauen eben teilnehmen dürfen. Es muss ja jetzt kein Mannschaftssport sein, kann es ja auch im Individualsport sein. Das ist, glaube ich, tatsächlich eine sehr, sehr geladene Debatte, wo von vielen Seiten irgendwie Input kommt. Und ich glaube, auch hier könnte, je nachdem, wer das sich anguckt, könnte jemand unterschiedlich darauf reagieren.
Ja, generell auch dieses Thema, ob man jetzt Transfrauen in weibliche Schutzräume reinlassen soll oder nicht.
Oder in Gefängnisse.
Was
oder
ja so auch wirklich eine sehr, sehr geladene Diskussion ist.
Da muss ich sogar sagen, da hätte ich sogar noch mehr Kulanz für als für das weibliche Sportteam.
Ja gut, ich meine, man sieht da jetzt beispielsweise, gab es jetzt nicht in Schottland dieses extrem starke Gesetz da gegenüber Hass gegen Transsexuelle, wo, also ich, deswegen lohnt sich Twitter. Das ist ein richtig krasses Salzminger. Da hat sich tatsächlich J.K. Rowling ziemlich stark positioniert gegen das Ganze, also wo dann irgendwelche Sexualstraftäter sich, also die eben gesagt haben, okay, ich bin jetzt eine Frau oder so, um dann beispielsweise in Frauengefängnis zu kommen oder sowas, oder eine andere Strafmaß zu bekommen. Und dass man natürlich auch sagen kann, dass man dadurch Frauen gefährdet. Und ich glaube, das ist ein Argument, was sich auch empirisch, ich will nicht sagen, beweisen lässt, aber untermauern lässt.
Ja, der oberste Schutz sollte schon der Schutz der nicht beteiligten, unschuldigen Dritten sein.
Ja, also ich meine, man möchte halt einfach nicht die benachteiligen, für die irgendwelche Sachen geschaffen wurden. Also ich meine, es gibt einen Grund, wieso es eine Trennung in Gefängnissen gibt, in Sportarten, ich meine, es gibt auch keine Schutzräume für Kerle, soweit ich das weiß, was ja auch in Ordnung ist. Aber es gibt ja einen Grund, wieso wir das geteilt haben. Das ist halt eben die Frage, ist das jetzt halt schon beispielsweise queerfeindlich, ja? Und auch hier kommen wir vielleicht irgendwie, ist vielleicht frauenfeindlich, das so zu machen, ja? Also, denn es gibt so manche Stimmen beispielsweise, die dann sagen, hey, an sich, wenn du einmal durch die Pubertät eines Mannes gegangen bist, dann hast du halt einfach dickere Knochen und bist halt auch einfach insgesamt stärker, was dir schätzungsweise einen sehr, sehr starken Vorteil gibt. Ja, wir gibt dieses beste Beispiel ist ja dieser eine Schwimmer da aus den USA, diese Schwimmerin mittlerweile, und die vorher irgendwie Top 100 war bei den Männern und jetzt halt irgendwie Top 1 bei den Frauen oder sowas, ist für mich kein einfacher Fall, ja. Weil inwiefern ist denn das noch fair? Ich weiß nicht, es kommt, glaube ich, nämlich auf den Standard an, den man jetzt hier als fair bezeichnet, und das wieder was sehr, sehr Subjektives, wo ich eben diese starke Objektifizierung nochmal gerne in Frage stellen möchte.
Ja, es ist fraglich, wie, also ne, ich erkenne so ein bisschen, dass wir hier auch den Machern des Gesetzes eine Motivation unterstellen mit dem, was wir hier kritisieren. Nämlich diese Motivation eben, den Raum des Sagbaren mehr einschränken, kontrollieren zu können und bestimmen zu können, was sind denn Positionen, die allgemein vertretbar sind und was sind Positionen, die wir unter einen der Ismen ordnen wollen. Hatten wir ja in unserer Schopenhauer-Folge schon mal angesprochen. Das ist ein Kunstgriff aus der heuristischen Dialektik, dass man halt eben einen Diskurs deswegen gewinnt, weil man irgendein Knüppelargument rausholt. In dem Fall einen der genannten Ismen. Oder dass man halt irgendein anderes Schlagwort nutzen kann, unter dem das dann fällt, um die Meinung irgendwie unwirksam zu machen. Und ob jetzt tatsächlich diese Motivation dahinter steht, kann man natürlich anzweifeln. Man kann sagen, nein, das haben die ganz anders gemeint. Da geht es wirklich um Demokratiefeindlichkeit und da geht es wirklich nur darum, wenn jemand sagt, wir müssen Gruppe XY verbannen oder Schlimmeres mit denen machen. Und ich glaube, ab dem Punkt wären wir uns ja auch alle einig. Dann würden wir sagen, okay, alles klar, das ist was wirklich unter den Fachbegriff der Hetze fällt. Ja. Und genau dafür haben wir ja schon verschiedenste gesetzliche Regelungen. Also Volksverhetzung zum Beispiel ist gesetzlich geregelt, ist ein Straftatbestand, der sehr hoch bestraft werden kann, durchaus, was ja auch angemessen ist. Dann gibt es die bereits aus dem NetzDG diese Hate Speech Regelung, wo ja auch schon eigentlich definiert ist, was jetzt unter Hass im Netz und was überhaupt unter die Meinungsfreiheit fällt. Und genauso gibt es ja auch den tatsächlich gesetzlich geregelten sagbaren Raum in Deutschland, der Beleidigung zum Beispiel mit einschließt oder zum Beispiel die Leugnung von historischen Tatsachen oder sowas. Das sind ja alles Dinge, die sind gesetzlich geregelt, aus gutem Grund. Und dann fragt man sich, was ist denn jetzt das, was hier noch on top kommen soll, wenn es um Meinungsäußerung geht? Also, ja klar, es fällt auch auf, wir haben uns mit den anderen Punkten gar nicht befasst, nämlich ja Fördermaßnahmen, die in Richtung Bildung und so gehen. Das ist ja auch alles erstmal nur eine Art positive Dienstleistung. Jemand kommt und sagt, hey, ich stelle euch jetzt hier eine Fördermaßnahme zur Verfügung und erkläre euch ein bisschen was über Demokratie, wie funktioniert das hier? Ist ja irgendwo ein Bildungsauftrag. Das scheint ja erstmal ein legitimes Bestreben zu sein. Hier geht es ja jetzt wirklich darum, um diesen Eingriff in Meinungsäußerungen in der Öffentlichkeit und warum man da jetzt nochmal verschärfter hinschauen will. Und diese Gründe, die sind ja hier zum einen mit aufgeführt und zum anderen gibt es ja auch Aussagen, wie zum Beispiel, dass das Hass im Netz nicht erst da anfängt, wo es nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Und das ist ja schon irgendwo problematisch, wenn man merkt, hey, aber wie kann denn etwas, was nicht von, also was von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, überhaupt zu einem Vorwurf gemacht werden, der nicht rein moralischer Natur ist? Weil, also moralische Vorwürfe kannst du ja immer machen oder auch inhaltliche Vorwürfe. Kannst auch sagen, hey, du redest einfach Bullshit. Das ist ja auch in Ordnung. Du kannst ja jede Meinung kritisieren und kannst einen Gegenentwurf darstellen dazu. Aber alles, was von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, ist ja auch erstmal etwas, was gesagt werden können darf und vielleicht auch sollte in der Demokratie, weil das ja auch Teil des demokratischen Prozesses ist, so wie ich ihn verstehe.
Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein sehr, sehr wichtiges Stichwort. Weil ich meine, das hört sich für mich so an, als wäre die Demokratie hier nicht irgendwie stark genug, um sich jetzt beispielsweise neuen Herausforderungen gegenüberzustellen. Die Frage, die ich mir eher stelle, ist, wieso gibt es denn überhaupt Leute, die beispielsweise sowas sagen? Oder sind beispielsweise diese Gefahren, die wir hier sehen, vielleicht auch nur, und ich will jetzt, mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, ehrlich gesagt, tut mir leid, sind die vielleicht nicht nur eingebildet? Ja? Also, dass man sagt, okay, der labert jetzt zwar hier irgendeinen Stuss, aber wie bedrohlich für das wirkliche, ja, für das wirkliche Leben ist das jetzt halt im Endeffekt? Und das sind für mich zwei tatsächlich das junge Punkte, aber, und da haben wir auch, glaube ich, schon drüber geredet, dass wir heutzutage vielleicht Sachen nicht mehr so gut wegstecken können, ja, wenn jemand sagt so, ich mag dich nicht, ich mag dein Gesicht nicht, ich meine, okay, so be it, ja, kannst du gerne haben, die Meinung, und ich meine, ehrlich gesagt, ja, ich mag dein Gesicht nicht, deswegen stelle ich dich nicht ein, ist für mich ehrlich gesagt auch noch, ich habe nicht die Möglichkeit, aber zu sagen, nein, ne, will ich nicht, und das ist auch vollkommen in Ordnung für mich, und es muss nicht jeder alles machen. Allerdings, wenn ich sage, ich muss die Demokratie stärken, dann bedeutet es ja einfach, es gibt genügend Leute, die sagen, so wie ihr das macht, und mit ihr wird wahrscheinlich irgendwie die Leute, die sagen, sie repräsentieren die Demokratie hier, das gefällt mir nicht mehr. Und das geht nicht nach meiner Meinung. Und wie gesagt, Demokratie ist ja schon die Diktatur der Mehrheit. Also man muss das schon so formulieren. Und es ist natürlich die Frage, okay, ich will mich jetzt auch nicht wiederholen, das haben wir auch in vielen anderen Folgen schon zu Genüge gesagt, dass dann jeder gesagt, okay, Demokratie schön und gut, vielleicht sollte sie sich halt einfach auf nur ein paar Sachen beschränken. Ich glaube, wir hatten in der letzten Folge tatsächlich über den breiten Staat, der überall seine Finger so ein bisschen im Spiel hat, geredet. Und genau das ist das ja für mich tatsächlich. Wieso gibt es überhaupt solche Strömungen, weswegen man solche Gesetzesvorwürfe überhaupt bringen muss? Und für mich ist es dann viel, viel effektiver zu sagen, wieso gibt es die? Als zu sagen, okay, ihr existiert zwar, aber ihr dürft einfach nicht mehr reden. Das ist wie, als wenn ich sage, ah, mein Schnellkochtopf, der brodelt es irgendwie drin. Ja, ich komme, ich mache aber nur ein bisschen enger drum, wird schon passen. Ja? Wenn mir das Ding dann um die Ohren fliegt, ist natürlich eine andere Geschichte. Und ähnlich, vielleicht hängt die Analogie, ihr dürft mich gerne kritisieren, sehe ich das natürlich auch irgendwo hier.
Ich kann da erstmal gar nichts konkret angreifen an dem, was du jetzt gesagt hast. Also die Parallele zur Folge des Zentrizides, die besteht auf jeden Fall. Also wir sehen hier ein akutes Beispiel, wie unser operativer Staat hier die seine Reichweite vergrößern möchte. Das ist das, was ich hier lese. Also vielleicht bin ich auch pessimistisch eingestellt, wenn ich sage, ich glaube nicht, dass denen das allgemeine Wohlergehen besonders wichtig ist. Aber so wie ich das Gesetz hier lese, gibt das ein paar Beamten in ein paar Schlüsselpositionen Möglichkeit, richtig viel aufs öffentliche Meinungsgebungsnetzwerk zuzugreifen. Und das finde ich sehr gefährlich, muss ich sagen, weil, also, ich halte jetzt eh schon nicht so viel von den Leuten, die sowas machen, so Zensur und sowas, und das dann fürs ganze Land noch so mit gesetzlicher Grundlage im Hintergrund, das ist, glaube ich, ein ziemliches Eigentor, was das werden wird für die Demokratie, die eigentlich ja geschützt werden soll. Ich finde es auch so komisch, dass man dieses Gesetz Demokratiefördergesetz nennt. Weil das ist für mich so eine Euphemismus-Kacke, durch die Blume durch, irgend sowas von wegen, ja, das ist das gute Gesetz. Warum nennt man es nicht das gute Gesetz? Das gute Gesetz für die Freiheit und Gerechtigkeit der schönen Bürger, gemacht vom großartigen Bundestag. Ja, das sind so Gesetzestitel, die würde ich aus Nordkorea erwarten. Und immer wenn ich sowas höre, werde ich halt skeptisch. Ja, vielleicht besteht gar kein Grund und das wird ein großartiges Gesetz, das längerfristig altersunabhängig, bedarfsorientiert die Demokratie fördert. Vielleicht aber auch nicht. Und ich frage mich halt, das ist auch so eine Sache, die Simon mir beigebracht hat, ja, warum denn überhaupt Türen aufmachen, die wir gar nicht aufmachen müssen? Warum hier irgendwelche schlechten Szenarien in den Möglichkeitenraum drücken, wenn doch eigentlich die Gesetze, wie Tom das vorhin gemeint hat mit der Meinungsfreiheit, recht klar geregelt sind und das doch eigentlich funktionieren sollte schon, oder?
Gut, jetzt lese ich hier in den Auswirkungen zur Lebenswirklichkeit sehr viel, also erstmal wieder Schlagwort, Schlagwort, Schlagwort und dann darunter jeweils ein Textabschnitt, wo noch viel mehr Schlagworte drinstehen. Und die für mich anscheinend wichtigsten Wörter sind hier einmal Fördermaßnahme und dann sowas wie mehr Planungssicherheit, Finanzmittel, diese irgendwen halt finanziert dadurch, dass man irgendwelche zivilgesellschaftlichen Projekte fördert. Und ich frage mich, und da müssen wir vielleicht den ersten Bericht dessen abwarten, was denn jetzt dabei rumgekommen ist, was wird hier an Demokratieförderung betrieben, was uns hilft, noch besser Demokratie zu betreiben in diesem Land. Also werden die Leute angeleitet, noch viel besser wählen zu gehen? Oder was genau lässt sich denn am demokratischen System in Deutschland verbessern? Wenn man jetzt nicht gerade das im Sinn hat, was wir zum Beispiel in einer unserer Folgen vorgeschlagen haben, dass man nämlich tatsächlich diese Form der Demokratie noch demokratischer gestalten könnte, indem man mehr Feldern demokratische Entscheidungswege zur Verfügung stellt oder die halt dezentraler regelt, wodurch mehr demokratische Entscheidungen effektiv getroffen werden können. Das wäre ja eine Demokratieförderung mit einer klaren Zielsetzung, mit einer definierten strukturellen Änderung, die dann respektive dazu führt, dass mehr Demokratie und mehr demokratische Entscheidungen getroffen werden können. Was wird hier jetzt genau gefördert, abseits dessen, dass man antidemokratische Strömungen und Strukturen bekämpfen möchte?
Wobei man hier auch wieder sagen muss, antidemokratisches, hier wieder ein komplett ephemeres Konzept.
Also sei jetzt mal dahingestellt, wir nehmen es einfach mal so hin und sagen, okay, da geht es wirklich um das Böse.
Okay. Ja, also ich habe jetzt hier irgendwie eine Zelle, die sagen möchte, ich möchte hier eine Regierung aufstellen, die autarkisch funktioniert. Ja, ich habe irgendwie einen Diktator und so weiter.
Richtig, das Böse einfach.
Okay.
Das nehmen wir jetzt einfach mal gesetzt hin, dass es wirklich darum geht, sowas zu bekämpfen. Aber was abseits dessen, wie wird die Demokratie gefördert? Außer durch Bekämpfung.
Also ich denke mal zum Beispiel dieser Bildungsaspekt und diese Förderaspekte, und das hast du ja auch vollkommen richtig vorhin gesagt. An sich, das klingt jetzt erstmal nicht schlecht. Ja, ich habe mir auch gedacht, als ich das als erstes gelesen habe, Fördergesetz, so, ja, also ich meine, ist das jetzt irgendwie, dass ich in der Schule mehr über Demokratie lerne oder dass ich politische Bildung noch verstärke in den Schulen? Also in der gymnasialen Laufbahn, die ich durchgegangen bin, war meiner Meinung nach da schon recht viel zu tun, was auch extrem wichtig und richtig ist, also auch hier keine Kritik zu üben. Aber an sich weiß ich jetzt nicht, wie man das denn noch fördern könnte. Also ich denke mir auch immer, die Demokratie als System muss ja auch überleben, weil sie sich durchsetzt und nicht, weil wir ihr irgendwie hier jetzt noch über den Hügel helfen müssen. So, ja, also, weil, na, ich weiß nicht, der Punkt wird, glaube ich, zu weit.
Ich meine, es ist ja relativ klar, gut, ne, auch immer dazu gesagt, wir gucken uns hier einfach nur gerade das Infopapier an. Das sind ja auch nur 3 Seiten, wo ein paar Schlagworte draufstehen. Was willst du denn auch sonst draufschreiben, außer Schlagworte? Es ist ja ein Infopapier. Aber es ist schon ein Muster erkennbar in dem, was hier formuliert oder ausformuliert wird, was so ein bisschen genauer benannt wird. Und was halt besonders genau benannt wird, ist eben das, was bekämpft werden soll. Was muss bekämpft werden? Was muss abgeschafft werden, damit wir hier noch viel schöner Demokratie machen können? Und es wird aber irgendwie nicht gesagt, hey, wir wollen mehr demokratische Entscheidungen in Deutschland fördern, zum Beispiel dadurch. Das steht hier jetzt nicht drin. Es steht generell wenig Konstruktives drin, was jetzt als Leistung dazu kommt.
Ich meine, es ist ja auch die Frage, solange du freie und faire Wahlen hast, wie kannst du das demokratische System denn noch stärken als solches? Ich meine, wenn du, und da bin ich immer nicht ganz sicher, wie man das auszulegen hat, aber an sich, wenn ich sage, die Leute äußern ihre Meinung, dann ist es ja auch, können sie ja machen. Es hat ja keinen wirklichen Einfluss auf die Demokratie. Ja, und wenn ich irgendwelche Strömungen habe innerhalb einer Demokratie, die beispielsweise rechtsextrem sind, dann muss ich ja fragen, wieso existieren die denn? Ich will mich jetzt nicht nochmal wiederholen, aber dann zu sagen, ich verbiete die einfach, ist für mich der komplett falsche Ansatz. Wenn man das Problem lösen möchte, ja.
Aber also vielleicht will man das Problem ja nicht lösen, sondern einfach nur Fördermittel kassieren.
Schon nicht.
Kleiner Sidehieb auf unsere vorangegangene Folge.
Ich stelle nur Fragen. Ich will niemanden angreifen. Aber ich halte die meisten Leute, die von Fördermitteln leben, schon für Leute, die auch ihr Einkommen vergrößern wollen. Also so denke ich halt. Dann denke ich, die denken wahrscheinlich auch so.
Ich meine, das wird ja auch ganz offen genannt, dass es eben darum geht, zivilgesellschaftlichen Projekten mehr Planungssicherheit zu geben, indem man ihnen angemessene Finanzmittel zur Verfügung steht. Das ist ja klar, ne? Also geht es explizit darum, Leuten eine Vergütungssicherheit irgendwie zu gewährleisten, von denen man eben ausgeht, dass die gute Arbeit machen. Ist halt die Frage, warum muss das die Regierung leisten? Warum können die sich selbst nicht so gut finanzieren, wenn sie denn so fantastische Arbeit leisten, die gefördert werden sollte? Aber mal angenommen, es ist wirklich so und es ist sinnvoll, das zu fördern, dann scheint das ja erstmal irgendwo ein positives Bestreben zu sein. Ich nicht so ganz gut finde, ist eben dieses, was genau wird denn jetzt bekämpft, was nicht sowieso gesetzmäßig bekämpft werden muss? Also das frage ich mich ja schon die ganze Zeit. Also Meinungsfreiheit, das ist auch ein irgendwie gesetzlich geregelter Raum. Extremistische Vereinigungen, das ist ja auch ein gesetzlich geregelter Raum. Also wenn Straftaten geschehen, also wenn jemand gewalttätig ist, wenn jemand irgendwelche Umsturzpläne hat oder kurz davor ist, einen Terroranschlag zu begehen, das ist ja ein gesetzlich geregelter Bereich, in dem eingegriffen wird, also wo gehandelt wird aus exekutiver Sicht. Was muss man da jetzt noch anders regeln durch diese Gesetzgebung? Geht es darum, dass man früher darauf aufmerksam wird und das dann noch früher verhindern kann? Weil auch dafür haben wir ja Staatsapparate, die dafür da sind, eine Früherkennung von Straftaten irgendwie zu gewährleisten, dass man sagt, okay, wir versuchen rauszufinden, ob es hier terroristische Bestrebungen gibt und dann verhindern wir Terroranschläge oder wir verhindern Gewalttaten, die von einschlägig bekannten Gruppen irgendwie ausgehen. Also wenn man weiß, dass im Dorf irgendwie eine Nazi-Schlägerkneipe ist, dann wird man höchstwahrscheinlich da ganz besonders ein Auge drauf werfen, wenn gegenüber eine Moschee gebaut wird. dass da halt eben kein Eskalationspotenzial ist und dass da keine vermehrten Straftaten auftreten. Man kennt es ja zum Beispiel auch von, also wenn man jetzt diesen Punkt des Antisemitismus aufnimmt, dass zum Beispiel Museen, die sich mit dem Judentum befassen oder ähnliches, die bestehen unter ganz besonderem Polizeischutz. Also da gibt es ja Strukturen, die genau dafür da sind, darauf aufzupassen, dass da, wo es brenzlig ist und dass da, wo ein erhöhtes Gefahrenpotenzial herrscht, auch ein vermehrtes Augenmerk drauf geworfen wird. Aber uns wird ja hier verkauft, wir müssen noch mehr gucken. Und es gibt irgendwie noch eine Gefahr, die hinter all dem steht, auf die wir noch mehr schauen müssen.
Also das sind die Aussagen aus unseren vorherigen Beispielen. Leute, die eben nicht extrem sind, aber halt nicht konforme Meinungen haben. Die sind da auch gefährlich und da müssen wir noch mehr gucken.
Aber dann hat das wieder so ein bisschen den Hauch von meine Demokratie, nicht deine Demokratie oder unsere Demokratie. Was ich jetzt nicht weiter ausführen möchte, aber es hat halt solange wir da machen, was ich möchte, ist es Demokratie und ansonsten halt nicht. Und das halte ich natürlich wieder für, ja, also eine Demokratie, also was ich mir sagen möchte, und das sind wieder auch wiederholt meine vorherigen Punkte, eine Demokratie, die einfach unterschiedliche Ansichtspunkte, die jetzt, und ich würde sagen, auch wieder hier ein bisschen subjektiv, aber da würden mir, ich will es einfach in den Zahlen raumwerfen, keine Ahnung, würden mir 80% zustimmen, nicht extrem sind, ja, die das nicht ausstehen kann, die das nicht abhalten kann. Ich will es ja nicht sagen, dass die Demokratie schlecht ist. Ich glaube ehrlich gesagt einfach, dass die Zusammensetzung oder dass eben die operationelle Ausführung, die aus dem demokratischen Prozess gekommen ist, einfach nicht standhaft ist. Ergo, dass einfach die politischen Parteien nicht die Interessen der Leute repräsentieren. Wie gesagt, ich will jetzt halt nie eigentlich die Politik als solche angreifen, sondern halt einfach, dass die Leute sich nicht repräsentiert fühlen. Ja, das Einzige, was ich mir vielleicht noch als Antwort zu dir, Tom, vorstellen kann, ist vielleicht, dass man sagt, man möchte Prävention verüben. Ja, also wir haben ja auch irgendwie Bildung und irgendwelche anderen Förderaufträge. Ja, hier steht ja auch Extremismusprävention in dem anfänglichen Abstrakt des Ganzen. Ja, sehe ich. Aber wenn ich dann allerdings schon zum Beispiel Leute brandmarke, die, wie gerade gesagt, vielleicht nicht so extreme Positionen haben, die ich allerdings als extrem für mich label, weil ich sage, das ist jetzt extrem. Ja, ich meine, ich wiederhole mich, da kommt man halt einfach in eine Situation, wo man die Leute einfach versucht zu marginalisieren und das geht halt einfach nicht, wenn die sich eh schon nicht repräsentiert fühlen. Und ich will es ja nicht sagen, dass es hier irgendwie eine kleine Gruppe ist. Wenn wir irgendwie Wahlergebnisse sehen und dann überlegen, wieso Parteien, von denen wir sagen, die sind beispielsweise fast schon extremistisch, fast schon an der Spitze stehen, ja?
Ja, das ist doch schon mal eine gute Teilkonklusio hier für diese Causa. Also ich finde, das Interessante an diesem Gesetz ist ja auch, diese Aspekte der Bildung und der Prävention und all den schönen Sachen, die wir damit machen. Weil interessant wird es ja dann, wenn der erste Finanzbericht ist, zu sehen, wie viel Prozent der Mittel sind dann in welchen Aspekt dieser ganzen schönen Wörter geflossen. Und was ich vermute, was wir sehen werden, ist halt, 1% fließt in Prävention und 1% fließt in Bildung und 98% fließen in irgendwelche Überwachungen und irgendwelche Medienfinanzierungen von Leuten, die halt dann Geld kriegen, weil sie Content machen, der quote-unquote demokratiefördernd ist. Das ist halt so eine Sache, wo ich mir denke, ganz ehrlich, braucht es das? Ist es jetzt wirklich das, was wir mit dem knappen deutschen Steuergeld eigentlich machen müssen? Ist das die intelligenteste Verwendung? Und können wir gerne diskutieren, aber ich glaube, spätestens, wenn man dann mal den ersten Bericht mit den Fakten hat, was geflossen ist an Mitteln und was geflossen ist an Aufwendungen und natürlich dann auch, was erwirtschaftet wurde an wahnsinnigem Content, der die Gesellschaft maßgeblich bereichert hat, werden wir eine interessante Follow-up-Folge dazu haben können.
Also wenn es wirklich im Kerne um diesen Präventionsansatz geht, dann wäre das vielleicht das Hauptverkaufsargument dafür, dass man das jetzt noch on top braucht. Wobei ich mich frage, wie viel Prävention außerhalb dessen, dass wir ein funktionierendes Bildungssystem haben, dass wir zum Beispiel uns mit der GZ-Gebühr die Medienlandschaft in Deutschland leisten und so weiter. Auch das ist ja ein Bereich, der bereits durchdacht und vorhanden ist, und zwar in viel größerer Manier als das, was hier jetzt durch das Gesetz noch on top kommt. Aber meinetwegen, Präventionsansatz scheint was zu sein, was man auch irgendwie ganz gut immer sagen
kann. Ja, also ich meine, das ist ja ein wiederkehrender Punkt schon fast hier zu sagen, es sind einfach so, ja, Kofferwörter, in die man einfach alles reinstecken kann, ne? Ich meine, das sind ja auch irgendwie, ja, ich will jetzt nicht sagen Strategien, die man in Regierungssystemen und Nationen benutzt hat, die vielleicht nicht so hoch und jetzt nicht so demokratisch von uns betrachtet werden, ist jetzt vielleicht zu weitgehend, aber es hat schon, es schmeckt schon so ein bisschen danach. Und das finde ich halt sehr, ich weiß nicht, vielleicht irgendwie feige, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, es ist auf jeden Fall nicht das richtige Wort, aber ich mag einfach nicht diesen Ansatz zu sagen, ich habe irgendwas sehr, sehr Loses, und ich würde einfach gerne wissen, was dann tatsächlich damit gemacht wird. Ich glaube, natürlich, das ist in keinem Gesetz, kann ich immer sagen, okay, mit dem Cent wird jetzt genau das umgesetzt, klar, will ich auf keinen Fall sagen, dass das möglich ist, aber es hat schon irgendwie so einen Nachgeschmack von, ich kann im Prinzip damit machen, was ich möchte. Es ermächtigt mich einfach, das umzusetzen. Ja, ich habe irgendwie eine Legitimationsgrundlage geschaffen, wo einfach irgendjemand erstmal zustimmt, und interpretiere die dann so und lege die dann so aus, in einem, so wie ich das haben möchte, wo die Leute vielleicht sagen, Moment mal, das fanden wir aber eigentlich am Anfang gar nicht, also wenn ihr uns das gesagt hättet, dann hätten wir euch eben nicht diese große Legitimation gegeben. Und das ist natürlich für mich auch so ein bisschen das Risiko hier in der Geschichte.
Ja, also ich kann dem gar nichts mehr hinzufügen, Simon. Du hast es jetzt, den Case, gut zusammengefasst. Das ist genau das. Wir haben ein Gesetz, in dem so viele tolle Wörter drin stehen, dass man dem Gesetz an sich gar nicht mehr widersprechen kann. Und dann haben wir einfach ein paar Teilbereiche, die so viel Interpretationsspielraum zulassen, dass das halt richtig nach hinten losgehen kann. Und ja, ich würde glauben, dass solche Sachen eigentlich nur missbraucht werden. Vielleicht bin ich auch völlig falsch damit und das wird total gut, aber ich würde sagen, wir warten einfach mal ab. Wir haben unseren Beitrag jetzt geleistet, das mal hier auseinandergenommen, und dann werden wir in ein paar Monaten oder Jahren vielleicht schon eine Follow-up-Folge dazu machen können.
Müssen.
Müssen sogar, ja. Vielleicht das auch. Gut, möchtet ihr dem Ganzen noch was hinzufügen?
Ich würde gerne dazu aufrufen, dass Leute, die das besser durchdrungen haben als wir, und ich denke, da gibt es sehr viele, die das besser durchdrungen haben, sich gerne nochmal dazu äußern mögen und uns aufklären, vielleicht präventiv aufklären, was denn jetzt hier Kern des Ganzen ist und warum da eine Wichtigkeit und eine Relevanz besteht, die noch nicht von bereits vorhandenen Strukturen abgedeckt ist. Also darum geht es mir ja wirklich. Was ist denn jetzt da über das Maß hinaus noch an Leistung zu erwarten, was wir jetzt noch nicht irgendwie geregelt hätten, beziehungsweise wozu es noch keine Gesetzlichkeiten gibt?
Ja, kann ich dir nur anschließen, Tom. Gerne, wenn irgendjemand sagt, ihr habt hier kompletten Schluss geredet, das bitte nicht aus Kontext nehmen, sondern uns damit konfrontieren, uns zu sagen, Moment mal hier, da müsst ihr nochmal drüber nachdenken, und ich sage auch wieso. Aber aus meiner Perspektive ist einfach noch wichtig zu sagen, wenn man die Demokratie fördern möchte, muss man nachdenken, wieso machen wir die Demokratie überhaupt? Und wenn ich sehe, dass es gewisse Bevölkerungsschichten gibt und die jetzt nicht extremst kleine Minderheiten sind, die irgendwie komplett abgespaced sind, dass ich mich dann frage, wie kann ich ein System gestalten, in dem die Mehrheit wirklich sagt, ich profitiere von dem Ganzen hier, und nicht zu sagen, ich versuche diese Gruppen so stark aus dem öffentlichen Raum zu nehmen wie möglich, um den Schein zu bewahren, dass vielleicht hier weniger Probleme bestehen, als eigentlich tatsächlich wahrgenommen werden in den subjektiven Realitäten der Menschen. Denn darum kommt man natürlich jetzt nicht drum rum. Ja, so eine kleine Downer-Folge habe ich so das Gefühl, weil es natürlich schon irgendwie ein für uns schwerwiegendes Thema ist, habe ich so das Gefühl. Aber nichtsdestotrotz hoffen wir, dass ihr ein paar von den übergreifenden Konzepten mitnehmen konntet und wir euch jetzt nicht abgeschreckt haben. Nein, wir sind keine Demokratiefeinde. Ich würde tatsächlich wahrscheinlich jetzt, wage ich mir meinen Kopf rauszustrecken, behaupten, dass das, was wir gerade produziert haben, eine der demokratiefreundlichsten Sachen ist, die man sagen könnte, denn wie können wir nämlich die Demokratie stärken als solche und nicht gewisse Parteien stärken, denn das ist natürlich das Apolitischste oder das Antidemokratischste, pardon, was man überhaupt machen kann, ja? Dass die Politik festlegt, wer denn jetzt der Richtige ist und wer nicht, sondern diese Macht sollte meiner Meinung nach alleine dem Volke, und ich spreche das für euch beide auch, hoffentlich sollte bei dem Volke liegen. Dementsprechend vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen lieben Dank für die Diskussion euch beiden. Wie gesagt, falls ihr mit irgendetwas von dem, was wir gesagt haben, nicht ganz im Reinen seid, schreibt uns gerne, lasst uns einen Kommentar da, wir sind sehr, sehr offen für den Diskurs hier. Und ja, falls ihr irgendjemanden kennt, der auch gerne darüber mitdiskutieren möchte, gerne weiterleiten. Wir freuen uns super. Vielen lieben Dank für eure Zeit. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.